2
wollen
Durchblick
mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
Via Kaiser, Schriftstellerin.
Bücher schreiben, wie findet man einen Verlag, wie ist überhaupt das Leben als Schriftstellerin, als Schriftsteller? Das ist das Thema heute, Durchblick. Vor allem, glaube ich, ein Durchblick, weil diese Frage so oft kommt. Wie habt ihr das gemacht? Also alle drei, wie wir jetzt hier so sitzen. Wie ist das gelaufen? Und ich glaube, heute geht es wirklich darum, dass wir allen, die uns zuhören und die da auch gerne diesen Weg gehen wollen, Durchblick verschaffen.
Aber es freut mich schon mal voll, dass offenbar viele Leute daran Interesse haben, weil ich dachte mir immer, die Menschen wollen nur Rapper und YouTube-Star werden. Aber wenn dann wirklich auch das dabei ist, das gibt mir doch große Hoffnung.
Naja, aber die meisten Rapper und YouTube-Stars schreiben ja auch irgendwann ein Buch.
Das stimmt.
Und tatsächlich, in England gab es vor 2 Jahren eine Umfrage, was würde man werden wollen, wenn man sich einen Beruf aussuchen konnte? Und die Mehrheit der Bevölkerung sagte Schriftsteller.
Das ist hochinteressant. Bitte erzähl, wer, fangen wir doch mit dir gleich an. Wie war das bei dir?
Tja, das begann ganz, 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 ganz früh in meiner Kindheit. Ich fand Geschichten immer schon großartig. Ich habe begonnen mit der Knickerbockerbande, mit Tom Turbo, dann später Harry Potter. Also für mich ist das auch eine große, große Ehre, heute Thomas Breziner gegenüber sitzen zu dürfen, der meine Sucht nach Geschichten so gestillt hat. Und ich glaube, wir alle lieben Geschichten, nur was passiert, dass man dann das Bedürfnis hat, sie aufzuschreiben? Bei mir waren es wahrscheinlich zu wenig Freunde, eine Umgebung, in der ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich habe immer dem Hasen Geschichten erzählt, dann habe ich irgendwann gecheckt, dass der das ja nicht versteht. Mein Bruder wollte mir irgendwann nicht mehr zuhören und dann blieb mir nichts anderes über, als die aufzuschreiben. Und dann kam halt relativ bald der Wunsch, ich möchte das eigentlich hauptberuflich machen und sonst nichts anderes auf der Welt.
Welches Alter war das ungefähr?
3, 4, 5, 6, 7. Also solange ich denken kann, solange wollte ich schreiben. Mhm. Aber das kennt ihr doch sicher, oder?
Ja, tatsächlich ist es mir, ich weiß gar nicht warum, ich habe schon auch natürlich gerne gelesen, natürlich gerne Thomas Breziner gelesen.
Ach, danke,
als ich ein junger Hüpfer war, wobei Thomas Breziner lese ich heute auch noch gern, wenn ich das so sagen darf. Und Geschichten, es wurde bei mir an der Schule stark gefördert. Wir mussten jede Woche einen Schwank aus unserem Leben abgeben. Und das ist ja eigentlich, also in der Volksschule, und da wurde ich eigentlich schon in frühester Kindheit auf das gedrillt, was ich heute habe, beruflich mache, auf irgendeine Geschichte zu erzählen, die mir passiert ist, möglichst pointiert und mit irgendeiner Lektion. Und das fand ich eigentlich tatsächlich nett. Also da wäre eine Lehrerin gehabt, die Sissi Greier, die hat das echt sehr gefördert und hat gesagt, Michi, solltest du mal überlegen, ob du sowas mal beruflich machen willst. Und das war wirklich, das hat mir schon großen Antrieb gegeben, auch Lust auf mehr und ich habe mich Woche für Woche einfach darauf gefreut, sowas abzugeben und dann auch vorlesen zu dürfen. Naja, und dann ist es mir irgendwie, also ich kann mich erinnern, ich bin so mit 13, 14, habe ich viele Magazine gelesen, gerne, am liebsten so Kolumnen und dann dachte ich mir, Mensch, ich wünsche, das könnte irgendwann mein Leben sein, dass ich einfach so selbst eine Kolumne schreibe oder so Bücher schreibe, wo ich einfach muss jetzt nicht mal irgendwas wahnsinnig Großartiges mit einem super Handlungsstrang sein, sondern einfach amüsante Anekdoten aus meinem Leben zu erzählen. Und dann dachte ich mir, du musst ja irgendwie mal hinkommen. Weil das interessiert ja die Leute einfach nicht von absolut jedem. Deswegen habe ich diesen Plan dann irgendwann mal leiser werden lassen und habe mir eben auf diese Social-Media-Sache, YouTube-Star, was auch immer, fokussiert und dann ab einer gewissen Abonnentenzahl dachte ich mir, Moment, ich weiß es jetzt, was die Verlage ganz besonders wollen, sind Leute mit Reichweite. Und ich habe wirklich mir hingesetzt, sobald ich diese 100.000 Abonnenten auf YouTube geknackt hatte, dachte ich mir, das ist ein Argument, ich schreibe jetzt mal ein Konzept. Ich habe mir ein Buch gekauft namens irgendwie so Publishing for Dummies, Getting Published for Idiots, irgendwie so, ja. Und danach bin ich vorgegangen, habe wirklich so ein typisches Sachbuchkonzept geschrieben, was ich sehr beruhigend finde, weil du das Buch ja nicht mal ansatzweise fertig haben musst. Und habe gesagt, so könnte ich mir das vorstellen und habe es halt an einige Verlage geschickt, von denen viele gesagt haben, no thanks, aber andere waren sehr offen dafür und natürlich großes Privileg, dessen bin ich mir bewusst. Ich wurde eine Zeit lang belächelt, weil ich sehr viele Statistiken mitgeschickt. Das habe ich mal ausgedruckt für YouTube, Instagram, wo du halt siehst, das ist meine Zielgruppe. Ja. Ja. 82% Frauen, 18% Männer, weil ich mir dachte, ja, das ist natürlich interessant für einen Verlag. Genau. Und dann bin ich froh, dass es gut geklappt hat.
Aber das freut mich gerade wahnsinnig zu hören, dass du auf die Verlage zugegangen bist, weil normalerweise ist es immer umgekehrt. Die Verlage haben die jüngste Mitarbeiterin oder den jüngsten Mitarbeiter darauf abgestellt, alle Menschen zu beobachten, die auf Social Media erfolgreich sind und die dann zu kontaktieren, bevor es jemand anderer macht. Das ist eine schöne, seltene Ausnahme, dass es andersrum passiert, dass jemand sagt, okay, ich weiß, ich habe jetzt die Reichweite, also jetzt möchte ich das auch publiziert haben.
Na, ich wollte das tatsächlich, das war so einer meiner Lebensträume. Dachte ich mir, mindestens, also ein Buch, damit bin ich schon zufrieden. Und ich kann mir an diesen Tag erinnern, wie ich mit meinen 15 Briefumschlägen auf die Post gegangen bin und das verschickt habe und dann... Also ich bin da wirklich, weil jetzt habe ich halt viele Freunde, Freundinnen, die das ebenfalls machen wollen, die sich nicht mal trauen, an Verlag zu schreiben, weil sie sagen, der schreibt, die schreiben ja nicht zurück, aber mir hat jeder auch zurückgeschrieben. Es hat zwar gedauert und es waren viele Absagen, aber dass die jetzt, dass man da untergeht, ich weiß nicht, wie er das jetzt, aber das würde den Leuten auch nicht sagen. Ich glaube schon, dass da immer irgendwas zurückkommt.
Ich fürchte nicht immer. Oh ja. Also ich fürchte nicht immer.
Wirklich nicht?
Nein. Also ich empfehle es
nicht. Nein, danke.
Nein.
Also nein, danke mal bei den kleineren Verlagen schon, aber du darfst halt nicht vergessen, bei dir waren die Statistiken dabei. Also ich glaube, das ist nichts, was man belächeln würde, sondern da war schon von Anfang an klar für jeden, der das Paket aufmacht, das ist wichtig, das muss ich mir
aber
anschauen.
Aber es hat sie zumindest wer angeschaut.
Ja, aber das erkennst du ja am Cover schon für sich gesprochen hat. Also schon angeschaut, hast du schon recht. Aber so wie du das beschreibst, mehr oder minder hast du ein Marketingkonzept mitgeliefert. Ja, und das ist natürlich heute eine Riesenhilfe. Also ich empfehle zum Beispiel nicht, an Verlage was zu schicken, weil ich einmal wüst beschimpft worden bin, mehrfach sogar, von Leuten, wo ich das in einer Form empfohlen habe, weil sie entweder keine Antwort gekriegt haben oder eine Absage oder sonst etwas. Und da bin ich sehr vorsichtig geworden, weil dann mache ich auch gesagt, das hat mich jetzt in eine Krise gestürzt oder sowas und da will ich nicht. Ich sage dann immer, an Wettbewerben teilnehmen. So, und da kommen wir eigentlich auch zu dir. Jetzt muss ich schon etwas sagen. Es ehrt mich unendlich, dass meine Geschichten dich inspiriert haben sollen. Du giltst in Österreich als eine der größten jungen Literatinnen.
Nun ja, was ist eine große Literatin? Und vor allem jetzt ist auch die Frage, wie wichtig ist es, eine große Literatin in Österreich zu sein und an welche Verlage schickt man das überhaupt? Jetzt kommen wir gerade wieder...
Du bist es auch in Deutschland, so viel ich weiß. Also bist danke. Ja nicht nur
oh Gott, jetzt bin ich ganz rot, das sieht man jetzt
nicht. Nein, warum? Entschuldigung, ich finde das eine Riesen. Weißt du, das ist so anders zum Teil. Und jetzt muss ich schon noch etwas dazu sagen, warum mich das so tief berührt. Weil meine Bücher ja oft so belächelt werden und auch gerade von den sogenannten Fachleuten. Und am Anfang habe ich mir grässlichste Sachen anhören müssen. Der berühmte Spruch einer Kollegin oder eines Kollegen, lassen wir es jetzt geschlechtsneutral, 2 Stück Pappendeckel und Dreck dazwischen ist ein Thomas Breziner Buch. Und solche Sachen sind da gekommen oder das kann man nicht als Literatur bezeichnen oder mir schreiben dann Leute, die so Facharbeiten über mich schreiben oder so, wo dann die entsprechenden Professorinnen und Professoren sagen, das ist also nicht in irgendeiner Form kann man das als Literatur oder sonst was bezeichnen. Die stellen dann oft die Frage, was die Leute von mir gelesen haben und dann kommt oft die Frage, die Antwort meistens gar nichts, das kann man sich ja denken. So. Darüber bin ich schon lange hinweg, zum Glück, dass mich das in irgendeiner Form gekratzt hat. Aber jetzt ist es schon so, dass ich wirklich größten Respekt habe vor dem, was du machst, aber es auch eine sehr andere Welt ist. Und darum denke ich, ist das ja auch für viele interessant, mehr darüber zu erfahren. Und wenn ich jetzt gesagt habe, Österreich, du bist im deutschsprachigen Raum, also ich weiß ja noch, wie dein erstes Buch auch herausgekommen ist. Also das war ja ein großes Ereignis und das war der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, oder?
Nein. Also mein erstes Buch, Blasmusik-Pop, das habe ich veröffentlicht, da war ich 23. Und jetzt mit 33 bin ich Jurorin beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Und jetzt vielleicht zum Thema Wettbewerbe. Ich habe mich auch einmal beworben, um beim Ingeborg-Bachmann-Preis lesen zu dürfen. Also für alle, die das nicht kennen, das gilt so als einer der wichtigsten Wettbewerbe für Autorinnen oder Autoren, die sich jetzt noch nicht so wirklich durchgesetzt haben oder aber auch junge Talente, die noch gar keinen Verlag haben. Da kann jeder hinschicken und dann gibt es 7 Juroren, die wählen dann aus den Einsendungen 2 aus und von diesen 14, die dann da im Finale lesen, kriegt dann einer einen 20.000 Euro dotierten Preis und unendlich viel Anerkennung, von der er oder sie dann ein Leben lang zehren kann. Und als unpublizierte Autorin habe ich da auch hingeschickt und ich habe nicht einmal eine Absage bekommen. Ja. Und jetzt sitze ich da in dieser Jury und darf Leute auswählen, deswegen ich versuche immer allen abzusagen. Aber zum Stichwort Absagen, man schafft das teilweise nicht. Und das gilt auch für die Verlage. Mhm. Zum Beispiel mein Verlag, Kiepenheuer & Witsch, einer der größten deutschen Verlage, die bekommen im Monat 300, 400 unverlangt eingesandte Manuskripte, wie das heißt. Und es gibt eine Person, die 3 Stunden Zeit hat in der Woche, das zu prüfen. Oje. Weil die Verlagsbranche auch unterbesetzt ist. Das muss man auch sehen. Es gibt zu viele Bücher, es gibt zu wenig Leser und Leserinnen. Und das ist immer auch gleich mein erster Tipp, wenn jemand von euch schreiben möchte. Man muss mehr lesen, als man schreibt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ganz viele Leute, die gerne schreiben wollen, lesen nicht. Und jetzt springe ich aber zurück, wie habe ich begonnen? Also ich habe immer sehr, sehr, sehr viel gelesen und mir immer auch angeschaut, wie machen das die Autoren, die ich toll finde. Also ich habe auch eben immer alle Bücher, die ich mochte, so analysiert. Ja, wann quasi verliebt sich der Held in die Heldin oder gibt es da einen Bösewicht oder gibt es da keinen Bösewicht oder gibt es da gute Figuren, schlechte Figuren oder gibt es da überhaupt nur so ambivalente Figuren? Und so habe ich auch zu schreiben begonnen und bei mir war es dann so, ich habe tatsächlich begonnen, bei Wettbewerben teilzunehmen. Also das ist auch immer etwas, das ich sage, wenn man dann bereit ist, etwas rauszugeben, Wettbewerbe. Es gibt ab 12, 13 Jahren Wettbewerbe, die wirklich junge Talente fördern. Mhm. Und da sitzen meistens ziemlich gute Menschen in den Jurys, die wirklich auch ein Auge haben. Vielleicht ist das jetzt noch nicht so gut, aber das könnte mal was werden. Und da kann sich jeder bewerben. Und jetzt etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben an 200 oder 300 solchen Ausschreibungen teilgenommen und vielleicht 2 oder 3 bekommen. Und das waren dann aber die wichtigen.
Gewonnen.
Dann, gewonnen, ja, genau. Ja, oder, also Stipendien bekommen. Ja. Also manchmal kriegt man einen Preis und manchmal kriegt man Geld. Also es gibt auch gerade in Österreich, und das ist was ganz Tolles, irrsinnig viele Stipendien, die junge Autoren unterstützen. Zum Beispiel das Bundesministerium für Kunst vergibt jedes Jahr 20 Nachwuchsautorinnen Stipendien zu, ich glaube, 10.000 Euro. Und ich meine, wenn man in einem schönen WG-Zimmer wohnt und vielleicht noch ein bisschen Familienbeihilfe bekommt, wenn man studiert, dann kommt man damit auch mal ein Jahr um die Runden. Und es war bei mir auch so. Also ich habe auch so ein Stipendium bekommen. Und 2, 3 oder 4 Preise, Stipendien von Hunderten, wo ich nichts bekommen habe, bekommen. Und die haben mir dann aber geholfen, mein erstes Buch zu schreiben. Und der ganz wichtige Begleiteffekt von diesen Wettbewerben ist, dass die meisten Verlage das sehr genau registrieren, wenn ein Name da mehrfach auftaucht.
Aha, klar.
Weil das schafft man schon. Also man schafft jetzt nicht, also eine Person, die in der Woche 2, 3 Stunden Zeit hat, um 300, 400 Manuskripte zu prüfen, das geht sich nicht aus. Und ich glaube auch, dass da immer wieder dann vielleicht Autoren eine sehr, sehr, sehr lange Zeit brauchen, bis sie jemanden finden, der sofort auf der ersten Seite erkennt, das ist was richtig Gutes. Aber was man natürlich schon schafft in der Verlagswelt, ist diese Wettbewerbe zu beobachten und zu schauen, Moment, Open Mic in Berlin, aha, das war ein interessanter Text, die kommt dann wieder beim Künstlerstipendium des Hauses Edenkoben, dann sieht man sie plötzlich wieder in Baden-Württemberg bei der Nacht der jungen unpublizierten Nachwuchsliteratur. Das ist interessant, die sollten wir mal kontaktieren. Mhm. Und tatsächlich, die meisten Autorinnen und Autoren, also wirklich rein literarische Autorinnen und Autoren, die vorher niemand kannte, die vorher noch nicht auf Social Media oder so aufgetaucht sind, kommen heutzutage zu ihren Verlagen durch diese lange Vorarbeit, durch diese Wettbewerbe, durch diese Preise.
Das ist hochinteressant. Bei mir hat sie auch mit einem Preis gewonnen. Es war vielleicht ein bisschen einfacher, den ich ja mit 16 gewonnen habe. Der hieß damals der große österreichische Jugendpreis. Und da habe ich ja Fernsehdrehbücher eingeschickt. Das Tolle an dem Preis war aber, dass die, da war jetzt nicht, es war keine Literatur, du durftest alles einschicken, was du wolltest. Alles. Da hat jemand ein Konzept für die Wiener Linien mit U-Bahnen und weiß Gott was, wie man das verbessern könnte, eingeschickt. Und also ganz unterschiedliche Sachen sind da gekommen und ich war eben einer der Preisträger, habe mich wahnsinnig gefreut und die haben dann das aber immer weitergegeben an die zuständigen Stellen oder was auch immer, Organisationen, für die das nützlich sein könnte. Und so sind meine Drehbücher beim Fernsehen gelandet. Und weil ich eben dort als Puppenspieler gearbeitet habe, hat mich, ist jetzt wirklich ziemliche Parallelen, der Leiter des Kinderprogramms gekannt. Weil der hat mich immer wieder im Studio stehen gesehen, ich war sehr jung, ich habe das ja neben der Schule noch gemacht, kannte meinen Namen, kriegt was, liest das und hat die berühmten Worte dann zu mir gesagt, ich habe das gelesen, das können wir nicht brauchen. Und das hat mich im Moment getroffen, aber der nächste Satz hat dann gelautet, schreib's mir was anderes.
Das hat eine ganz lustige Parallele zu meinem ersten Wettbewerb, den ich gewonnen habe mit 14. Das war auch, gibt's leider nicht mehr von der Kremser Erste Bank, so ein Multi-Wettbewerb. Da konnte man Filme hinschicken, Bücher, also Literatur, Bilder etc. Und ich habe damals eine Kurzgeschichte geschrieben, in die ich alles reingepackt habe, was ich so an wilden Dingen in der Schule aufgeschnappt habe. Ja, dort trennen sich die Eltern, da betrügt der Vater die Mutter, also alles, was ich so mit 14 an wilden Dingen gehört habe. Oder auch der ältere Bruder hat ein Drogenproblem, habe ich dann so auf 5, 6, 7 Seiten sehr verdichtet reingepackt. Und dann wurde ich am Tag vor der Preisverleihung angerufen, ob denn jemand mit meinen Eltern sprechen kann. Und dann war das jemand vom Jugendamt, die wissen wollten, ob das wirklich passiert ist, weil die halt Angst hatten, eine 14-Jährige, die das so gut beschreibt, der muss was ganz Schlimmes passiert sein. Und meine Eltern fanden das weniger lustig. Ich fand das ganz super. Am nächsten Tag habe ich dann den Preis bekommen, als sie erfahren haben, dass meine Eltern urlieb und glücklich und in stabilen Verhältnissen und ich kein Drogenopfer bin, haben sie mir dann den Preis gegeben. Und mein Fazit aus der Sache war dann, also wenn du so gut schreiben kannst, dass sich die Leute Sorgen machen, dass man das Jugendamt in deine Richtung schicken muss, dann solltest du das weitermachen. Das war dann mein Fazit.
Das ist großartig. Ich habe sowas noch nie gehört von irgendjemandem. Und aber das, was du eben sagst, ist, bist aber auch deinen Weg gegangen. Und da muss ich auch sagen, das bin ich auch. Und ich habe dann vor allem fürs Fernsehen und fürs Radio geschrieben. Also gute Nachtgeschichten, das wollte kein Mensch. Ich wollte es. Mein Wunsch war zum Beispiel damals Serie, immer Serie. Und ich habe wöchentliche Hörspiele geschrieben. Also jede Woche, jeden Montag lief 20 Minuten lang ein Krimi von mir mit 5, 7 Fehlern drinnen und einer Frage, die man lösen musste. Und dann konnten die Leute anrufen und so weiter. Ich habe es geliebt. Mhm. Und das habe ich einfach gerne gemacht. Das hat dann ein Verlag gehört. Also so sind zu mir, also ich bin eben den anderen Weg. Zu mir kam ein Verlag und hat gesagt, wollen Sie nicht Bücher schreiben? Und damals habe ich aber schon so viel anderes auch geschrieben. Und bei mir war es zum Beispiel, was du sagst, wer mit dem Lesen, das kann ich auch nur unterschreiben. Und wobei ich da etwas eben sagen muss, man muss das lesen, was einen wirklich berührt und was einem Spaß macht. Und ich finde, man sollte dazu auch sehr, sehr stehen.
Absolut.
Ich habe gelernt aus der englischen Literatur, nicht aus der deutschen. Also dann, ich habe in Englisch auch maturiert. Und wie ich dann gelesen habe, also erstens die jungen Literaten dort, Philip Roth und so weiter, der war damals noch sehr jung. Und aber auch die, wir haben auch mit meiner Englischlehrerin, haben wir auch gelesen, Jaws, also der weiße Hai oder solche Sachen. Das hat mich, oder James Bond im Original, also Ian Fleming und so, das hat mich begeistert. Und aber auch vieles anderes, Leon Uris und so. Und daraus habe ich dann auch ebenfalls sehr geschöpft. Daraus habe ich gelernt. Aber ich habe zum Beispiel so viel vom Fernsehen gelernt. Meine ganze Dramaturgie meiner Bücher ist basiert auf Fernsehdramaturgie. Du musst in der ersten Minute musst du die Leute kriegen, sonst sind sie weg. Okay, wie schaffe ich das? Und je Cliffhanger. Und weißt du, also die Dramaturgie meiner Bücher war immer angelehnt ans Fernsehen. Und da kam auch etwas. Und ich behaupte ja auch, der Weg zum Autor führt oft über viele Umwege. Ich habe Synchrondrehbücher geschrieben. Das heißt, ich habe englische Serien ins Deutsche übertragen. Und du musst halt ja schauen, dass die Lippen immer alle synchron sind. Es waren auch Zeichentricks dabei, es waren auch Realserien. Nur, da habe ich gesehen, wie amerikanische Drehbücher geschrieben sind. Und dann habe ich plötzlich gesehen, wie das auch intern funktioniert oder was die weggeschnitten haben oder so. Weil ich habe immer die Originalbücher gehabt. Und da habe ich ebenfalls daraus wiederum sehr, sehr viel geschöpft. Und so hat sich das dann zusammengesetzt. Aber das Lesen, um zu lernen, das mache ich bis heute.
Ja, ist doch gut, finde ich eigentlich super.
Aber ich würde sogar noch hinzufügen, man sollte nicht nur das lesen, was einen begeistert, man sollte sogar auch die Dinge lesen, die einen nicht begeistern und auch herausfinden, warum. Ja. Weil, was ich nämlich beobachte, ist, wir haben jetzt gerade momentan, das Schulsystem hat eine irrsinnige Krise. Und die wenigsten Leute haben das Glück, Deutschlehrer zu haben, die ihnen Literatur nahebringen. Und da muss man sich ein bisschen einarbeiten, weil das Interessante ist, dass du die amerikanischen Drehbücher anschreibst. Denn die amerikanische Drehbuchschule basiert wiederum auf einem Mann, der schon so, so lange tot ist, dass ihn jetzt vielleicht viele Hörer gar nicht mehr, also noch nie was von ihm gelesen oder gehört haben, Aristoteles. Aristoteles schrieb ein Handbuch darüber, wie schreibt man eine gute Tragödie. Und da ist zum Beispiel eine Regel, der tragische Held muss an den Früchten seiner eigenen Tat zerbrechen. Was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst nicht eine Geschichte erzählen, wo einem Menschen ganz, ganz viel Schlimmes passiert, weil er damit nichts zu tun hat. Zum Beispiel, der hat ein Haus, eine Frau, ein Kind und dann reißt das Haus ein Tornado weg, das Kind wird vom Fuchs gefressen, die Frau vom Blitz erschlagen oder was ist das? Lauter Dinge, mit denen der nichts kann. Das ist zwar tragisch, aber wir können uns damit nicht identifizieren, weil vor allem es ist so ein völlig zufälliges Unglück. Während ein Mann liebt seine Frau sehr, aber er trinkt halt manchmal zu viel und er weiß, er sollte es nicht tun. Und dann vertrinkt er aber einmal so viel, dass er überhaupt nicht mehr weiß, was er jetzt in dieser Nacht gemacht hat. Und am nächsten Morgen wacht er auf und hat Knutschflecken überall am Hals. Ja? Und dann verlässt ihn die Frau. Das ist etwas, da können wir viel mehr mitleiden, weil er ist selber schuld. Er ist selber daran verantwortlich. Und all diese Weisheiten, die amerikanischen Serien, ich meine, überlegt es mal, amerikanische Serien, die momentan so populär sind. Der Breaking Bad zum Beispiel, das ist ein ganz tolles Beispiel, dass dieser tragische Held immer an den Früchten seiner Tat zerbricht. Für alles, was er macht, dafür ist er selber verantwortlich. Oder eine Serie, die ich auch so toll fand, Orange is the New Black. All diese Figuren erleben etwas, weil sie selber schuld sind an ihrem Unglück. Und vielleicht haben die ein Pech gehabt im Leben, das sie dahin gebracht haben, aber die haben alle schon ihre Verbrechen selber begangen. Und das ist halt etwas, das man sich auch immer wieder vergegenwärtigen sollte. Ja, warum, was macht eine Figur interessant oder auch wie wird mir eine Figur dargestellt? Und ich glaube schon, dass es da hilft, ganz viel verschiedene Literatur zu lesen. Ich meine, ich höre raus, ihr beide habt das Glück gehabt, einfach sehr, sehr gute Lehrer zu finden nach dem Leben.
Nein.
Aber die Englischlehrerin.
Die Englischlehrerin, ja. Genau. Die war's. Deutsch nicht. Aber die Englischlehrerin war's, die mich da, die mir solche Türen geöffnet hat, damit ich das vielleicht spezifiziere. Weißt du, was ich glaube? So wie du erzählst und wie du schreibst, wo du mit 14 schon diese Kurzgeschichte geschrieben hast, das ist alles authentisch. Du hast sicher viele verschiedene Sachen dazu gelesen, um zu lernen. Was einer Sache, die ich aber immer wieder begegne, ist, dass sich Leute eben glauben, sie müssen sich zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise zu schreiben, weil nur das kann erfolgreich sein, entweder kommerziell oder literarisch. Entschuldige, dass ich das so trenne. Ich trenne das nicht als Person, aber das wird oft so unterschiedlich eben gesehen. Und die, da glauben die Leute, so muss das dann sein. Und da muss man dann ganz bestimmte Sachen. Und da sage ich, und das meine ich jetzt, glaube ich, habe ich auch bei dir herausgehört jetzt, je authentischer das ist, was man schreibt. Du schreibst deswegen, weil du so schreiben willst. Weil du das bist.
Und nicht, weil ich so schreiben will, weil ich sowas lesen will.
Ja, eben. Ja. Ich schreibe auch die Bücher, die ich lesen wollte.
Also ich schreibe immer die Bücher, die ich selber lesen will. Ja. Und das ist was ganz, was Wichtiges, weil ich beobachte immer wieder, ich bin in vielen verschiedenen Jurys mittlerweile, nicht nur beim Bachmann-Preis, aber gerade bei den Jurys mit jungen Autoren, was mir immer wieder begegnet, da schreiben Leute über Dinge, mit denen sie sich überhaupt nicht auskennen, mit denen sie null Beziehung haben, in einem Stil, der nicht nach dem ihrigen klingt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Romanmanuskript eines 23. in die Hand bekomme und es beginnt mit "Am lichten Tage spazierte er von einer Ulmen umhegten Windbrise begleitet den sanften Abhang", dann denke ich mir halt wirklich, Junge, weißt du überhaupt, wie eine Ulme ausschaut? Ja? Warum schreibst du nicht?
Und warum machen sie es dann wirklich so?
Kann ich dir eine Antwort geben? Entschuldige, dass ich jetzt unterbreche. Ich sage dir ganz kurz den Satz dazu, weil darüber habe ich vor kurzem ich habe einen wahnsinnig lieben Lektor, der Maxi, der ist sehr, sehr jung, aber genial. Also wirklich der belesenste Mensch, den ich kenne und auch großartig. Und der erzählt mir, auch wenn er mit Autorinnen und Autoren zu tun hat, wo das ein Erstlingswerk ist und wo er sagt, er findet keine Geschichte drinnen oder er weiß nicht, warum. Und dann sagt er, was schreiben wir hinten aufs Buch, ihr Buch? Sagt sie, das Wichtigste, das dort steht, wortgewaltig. Aber er sagt, das kriegt er oft als Antwort. Also, dass das beschrieben wird, ein wortgewaltiger Stil, sagt er ja schon. Aber warum soll es jemand, jetzt müssen wir schon mal sagen, kaufen? Was schreiben wir hin? Da kommen nicht so die Antworten. Und das ist das, was du jetzt eben auch so beschrieben hast.
Ja, das kommt halt von diesem, weil man glaubt, es müsse so sein. Genau. Ja? Weil die Schullektüre, die man las, ganz oft Romantik, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, das ist halt so geschrieben. Ja? Yeah. Und dann macht man sich halt überhaupt keine Gedanken, ist das meine eigene Sprache? Und das, glaube ich, ist eines der wichtigsten, dass man seinen eigenen Stil findet, wie du so schön gesagt hast, authentisch.
Ja? Genau.
Und das ist, glaube ich, das Großartige bei dir. Du hast gar nicht irgendwo versucht, dich zu verbiegen, sondern du hast einfach gewartet, bis du das machen kannst, so wie du es machen willst. Und das macht es authentisch. Und das lieben dann die Leserinnen und Leser, weil diese großen Autoren, die es gibt, ja, also ich sage immer so, es gibt einen Kafka, es gibt einen Thomas Mann, es gibt eine Agatha Christie. Niemand auf der Welt braucht versuchen, eine Agatha Christie zu sein oder ein zweiter Thomas Mann oder, was zum Beispiel in der jungen österreichischen Literatur zu meinem weiß werdende Haare beiträgt, alle glauben, sie müssen schreiben wie Thomas Bernhard.
Ja, das
es gibt Thomas sehr Bernhard, oft. Er ist perfekt. Ja, man muss ihn nicht verändern, man muss ihn nicht weiterschreiben, man muss nicht Thomas Bernhard ins Nachtleben von Graz verlegen. Ja. Das muss man nicht machen. Es gibt einen Thomas Bernhard, es ist wunderbar. Es gibt einen Michi Buchinger, wir brauchen keinen zweiten. Es gibt einen Thomas Breziner, man braucht keinen zweiten. Aber was braucht man? Man braucht dann Autoren, die vielleicht eure Literatur großartig finden, aber dann sagen, so, jetzt habe ich alles gelesen, jetzt muss ich etwas schreiben, was ich jetzt lesen will, nachdem ich das gelesen habe. Und das ist, glaube ich, die große Kunst, studieren an den Vorbildern. Und ich habe so lachen müssen, wie du gesagt hast, du hast durch das Synchronschreiben so viel gelesen, weil ich auch glaube, dass das Abschreiben zum Beispiel, das genaue Hinschauen unerlässlich ist. Und das sind halt lauter Dinge, die heutzutage ein bisschen aus der Mode kommen. Das genaue Hinschauen, das eine unnötige Arbeit machen, wie etwas abschreiben. Mhm. Oder aber auch dieses Warten. Ich meine, du hast gewartet. Du hast nicht gesagt, okay, ich probiere das jetzt so, sondern du hast gewartet, wann ist der richtige Zeitpunkt. Das ist auch etwas, was viele Leute heute nicht mehr haben. Also ich kriege ganz oft auch von 18-Jährigen Manuskripte mit beigelegtem Brief der Eltern, dass sie ja jetzt dann bitte ein Buch publizieren wollen, wo ich dann sage, Leute, lasst euch auch Zeit. Willst du überhaupt schon mit 18 rausgehen in die Welt und etwas veröffentlichen, für das du bis an dein Lebensende auch einstehen musst? Das ist auch etwas, das vergessen wird. Bücher gehen nicht weg. Die bleiben und da wird dich immer jemand dran erinnern. Oder wie es meine Lektorin formulierte bevor der Publikation von meinem ersten Buch, willst du wirklich, dass bis an den Rest deines Lebens die Leute dich fragen, ob du die Autorin von Blasmusik-Pop bist? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, ja.
Ja, eh.
Also sie fand den Titel so bedenkenswürdig.
Wieso?
Also, ne, ich finde ihn auch großartig.
Den finde ich genial.
Ja, ich finde ihn absolut großartig, aber das war tatsächlich schon die Frage, willst du damit mit 85 auch noch sagen, mein erstes Buch hieß Blasmusik-Pop? Mein Gedanke war, ja, das ist ein Titel, den mein Opa auch aussprechen kann, ohne seine Zähne, Blasmusik-Pop, also kann ich ihn dann mit 85 aussprechen. Aber das muss man sich halt überlegen beim Schreiben. Ja. Wenn du dann wirklich publiziert wirst, dann wird es nie wieder weggehen. Und was ich zum Beispiel schon noch beobachte, es gibt jetzt diesen Trend, der mir ganz große Sorgen macht, die ich ganz furchtbar finde, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, Selbstverlag. Mhm.
Das ist ein Trend, definitiv. Und Wahnsinn, das würde ja mit euch besprechen, was ihr davon haltet.
Sehr wenig.
Sehr wenig.
Sehr wenig. Sehr, sehr wenig.
Ja, ich rate immer davon ab, aber ich kann gar nicht sagen, warum.
Weil, also was ich sehe, ist, manchen wird hier vorgegaukelt, dass sie dadurch eben verlegt sind oder sonst etwas, weil oft gibt es ja dann so Druckkonzepte dahinter, was du zahlen musst und so weiter.
Ach so, ja.
Und da sage ich, nein, also das ist kein Verlegen, das ist, ja, wenn du das halt gerne in der Hand halten willst, schon. Aber dieses Eigenverlag, ich glaube, es ist eine Täuschung. Und eine Täuschung, die meisten Leute auch noch eine Menge Geld kostet.
Es kann sein, ich manchmal
überhaupt... Was sagst du? Also wie, entschuldige mich
jetzt erst. Nein, kein Problem. Ich würde nur sagen, ich habe jetzt natürlich nicht, aber ich habe einige Bücher im Eigenverlag gelesen und dann dachte ich mir so, das hätte profitieren können, wenn da nochmal einige Leute drüber geschaut hätten.
Ja, das überall.
Weil oft habe ich das Gefühl, es wird dann halt so, okay, hab's geschrieben, speichern, ausdrücken. War meine persönliche Erfahrung bei diesen paar Werken.
Ja.
Ja, und das ist auch das Problem. Es ist ja so, man schreibt ja immer für jemand anderen, wenn man publizieren will. Also ich glaube, es gibt genug Leute, die schreiben wirklich nur für sich selber, aber die stellen sich die Frage nicht, ob sie im Eigenverlag was drucken sollen, weil das ist dann therapeutisch, das ist ein schönes Hobby, das ist für irgendjemand, den sie lieb haben, das ist wunderbar. Aber wenn du publizieren willst, dann musst du dann bedenken, dass es da dann eine Form der Kommunikation wird. Du willst ja auch, dass die anderen dich verstehen. Du willst ja auch, dass deine Gedanken schlüssig sind, nachvollziehbar. Und es ist halt ganz oft so, und ich bin mir 100% sicher, das kennt ihr aus der Arbeit mit euren Lektoren, dass ihr darauf aufmerksam gemacht werdet, dass etwas, das für euch 100% und perfectly sense macht, unverständlich ist für irgendjemand anderen. Ja. Ja. Und deswegen braucht es das Lektorat. Vielleicht erzählen wir nachher kurz, wie so Verlage aufgebaut sind, weil wir reden da von Dingen, die ja, das darf man auch nicht vergessen, immer hinter den großen geschlossenen Türen passieren. Also es gibt im Verlag Korrektorat und Lektorat. Das sind dann die zwei, die auf das Buch draufschauen. Zuerst das Lektorat. Und die tun nicht die Rechtschreibfehler korrigieren. Ich meine, machen sie auch, wenn sie welche finden. Aber die tun vor allem einfach hinterfragen, macht das Sinn? Ja? Und schafft das Buch wirklich sein Potenzial auszuschöpfen? Also ich weiß nicht, wie die Arbeit mit euren Lektoren ist. Bei mir geht es immer so darum, also ich zeige ja immer etwas nur her, wenn ich ganz fertig bin, wenn ich wirklich am Ende bin und das macht alles Sinn, ja. Dann gebe ich es weiter. Und meine Lektorin geht dann im Großen und Ganzen drüber und dann gibt es ganz oft zum Beispiel das Problem, dass sie manche Figuren nicht nachvollziehbar findet. Weil in meinem Kopf, ja, kenne ich siehst ja noch so ja, viel mehr von diesen Figuren. Ich sehe sie, genau. Ich weiß, was sie haben sie vorher erlebt, was haben sie nacherlebt. Aber manchmal sind die Dinge, die dann im Manuskript stehen, nicht die, die auch für jemand anderen Sinn machen. Und dann streitet man halt auf jeder dritten Seite, ob etwas lustig ist oder nicht.
Okay.
Oder einfach nur geschmacklos, das ist auch ein großes Thema. Aber das ist ganz wichtig für mich oder auch lose Fäden. Ganz oft ist es ja so, man erwähnt etwas und man hat es nicht eingeleitet, man hat es auch nicht ausgeleitet. Und das ist für den Leser ja frustrierend. Wenn der Leser mittendrin im Buch plötzlich den Satz zum Beispiel sieht, ja, und ihr Bruder war anderer Meinung. Und von diesem Punkt an konnte sie nicht mehr so weitermachen. Wenn jetzt nur der Bruder vorher nie vorgekommen ist, ja, und du das Gefühl hattest 200 Seiten lang, die ist ein Einzelkind. Wieso macht sie dann jetzt plötzlich, dann musst du diesen Bruder dann vorher erklären, du musst den einführen, du musst das ja nicht auf 10 Seiten machen. Manchmal reicht eine Anekdote, um zu zeigen, wie wichtig eine Figur, die jetzt nicht vorkommt, für eine andere Figur ist. Aber das ist ganz elementar. Und für solche Dinge, die man oft übersieht, und nobody's perfect, braucht man Lektoren. Und es gibt, das sind alle Autoren verschieden. Es gibt ja solche, die schreiben ein Manuskript und dann wird da ganz wenig dran geändert. Aber ich glaube schon, dass der Großteil, und vor allem diejenigen Autoren, die so richtig im Englischen heißt story-driven sind, denen es wirklich um die Story, um die Geschichte geht, die brauchen jemanden, der ihnen dann sagt, ist die Geschichte nachvollziehbar? Und jetzt ganz wichtig, und das darf nicht die Mama, der Opa, die Oma, der Lebenspartner etc. sein, weil genau, die werden immer alles toll finden, was er macht.
Also das, ich kann jetzt das nur bestätigen, aber ich kann jetzt dazu beitragen, also wie mein Arbeitsablauf hier ist. Story-driven, das bin ich. Bei mir ist der Plot steht an erster Stelle. Also Charaktere interessieren mich jetzt viel, 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 viel mehr als früher. Früher war es wirklich die Achterbahnfahrt der Geschichte, die mich ganz besonders fasziniert hat. Und jetzt interessieren mich einfach auch die Charaktere rundherum und die Entwicklung und alles. Wobei, das klingt jetzt schon wieder so durchdacht und das bin ich nicht. Also ich schreibe extrem aus dem Gefühl heraus. Und ich selber sage manchmal zu mir, ich bin der Meister der ersten Fassung. Das heißt, ich schaffe es wirklich, mich hinzusetzen und eine erste Fassung zu schreiben. Aber ich habe ja einen Liebesroman geschrieben, zum Beispiel Liebesbrief an Unbekannt. Und das habe ich dann die erste Fassung, viel mit dem Verleger vorher drüber gesprochen, erste Fassung geschrieben, habe ich ihm zurückgeschickt, dann kam 5 Tage, der ist irrsinnig schnell, 5 Tage Pause, und dann kam und er schreibt unfassbar freundlich. Und dann kommt immer am Anfang zuerst immer sehr, sehr nette Sachen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, oh, bin ich gespannt. Und dann hat er aufgelistet und ich habe das großartig gefunden. Da stand dann eben, was er gut findet, den ganzen Anfang super, und dann sagt er, und ab der Mitte verstehe ich weder, warum sie sich verliebt, ich verstehe nicht, was er tut, ich verstehe nicht, warum er aufgetaucht ist, der Schluss ist ebenfalls viel zu schnell und dies und dies und dies und dies, und dies. Aber nicht bösartig, sondern das war ordentliche Liste, gell? Wirklich. Ich habe 3-mal geschluckt und dann habe ich zurückgeschrieben, okay, ich schreibe es um. Dann bin ich auf Urlaub gefahren, habe 3 Wochen Pause gemacht, also Zeit vergehen lassen, das habe ich auch gebraucht. In der Zeit hat das aber in mir weitergewirkt. Ich bin ihm unendlich dankbar, weil ich habe das komplett, den hinteren Teil, umgeschrieben und auch vorne. Und das hat genützt. Das Gleiche war das Buch, das ich jetzt habe, Besser als du denkst, eine Erzählung über die Zuversicht. Das hätte rauskommen sollen zum ersten Lockdown. Das war aber ein anderes Buch damals. Wirklich. Und jetzt, über 2 Jahre später, kam ebenfalls von ihm wieder die Anmerkung, wir können es genauso verlegen. Aber ich glaube, dass mehr drinnen stecken würde. Mhm. Und ich habe mir das angeschaut und gedacht, er hat so recht. Und habe das komplett überarbeitet. Das sind jetzt die inhaltlichen Überarbeitungen eben. Und ich habe genau das Gleiche, was du jetzt erwähnt hast, in den Strukturen. Also wird wirklich alles aufgelöst. Bei mir, bei also Krimis oder bei spannenden Sachen geht es auch. Der Flaubert hat einmal gesagt, bevor jemand mit einem Gewehr erschossen wird, muss es mindestens zweimal vorher erwähnt werden, dass es an der Wand hängt oder irgend so etwas. Ja. Stimmt auch, wirklich. Also zum Beispiel vom Winde verweht, kennt ihr vielleicht. Bevor sie den Red Butler zum ersten Mal sieht, ist er schon zweimal erwähnt worden, wo er gestanden ist. Und erst dann sieht sie ihn. So, und die und da ist es zum Beispiel so, dass da vom Lektor also auch viele Anmerkungen kommen, eben auch wo die Dynamik nachlässt oder was nicht genau noch funktioniert oder was nicht zusammen ist. Ich finde das großartig. Damit kann ich wunderbar arbeiten. Und die stilistischen Sachen kommen im nächsten Durchgang. Also da kommen dann noch einmal die stilistischen. Ich persönlich bei meinen Sachen schreibe das einmal. Ich überarbeite am jeden Tag, wenn ich weiter schreibe, das, was ich am Vortag geschrieben habe, lese ich mir einmal durch. Wenn ich das Ganze fertig habe, lese ich es noch einmal, arbeite ich es noch einmal von vorne nach hinten durch. Aber dann gebe ich es ab, wissend, dass das sicher nicht perfekt ist. Ja. Wissend, dass es ist. Nur, ich lese dann über zu viel drüber. Ich müsste dann 3 Monate warten, dass ich das sehe. Und das sieht der Lektor auf den ersten Blick.
Ja, und ich finde das auch wirklich schön. Ich genieße die Zusammenarbeit mit meinem aktuellen Lektor sehr und ich hätte mir das nicht gedacht, weil er wurde mir irgendwann vorgeschlagen und es ist ein Mann über 70. Und da dachte ich mir so, ich weiß nicht, weil ich schreibe ja doch viel, also jetzt die letzten 2 Bücher, die ich geschrieben habe, sind halt mehr so Comedy-Bücher mit Listencharakter, wo ich einfach aufliste, was mir alles auf die Nerven geht und warum es mir auf die Nerven geht. Und dann ist natürlich viel aus meinem Leben, aus dem Social-Media-Alltag. Und dann dachte ich mir, wird er das so fühlen? Aber ich finde es ganz gut, weil er das ja nochmal aus einem völlig anderen Blickwinkel beachtet und er schaut auch, versteht das auch jemand, der nicht in deiner Bubble drin ist. Mhm. Und das finde ich sehr hilfreich. Und wir haben so super zusammenarbeitet, das hat jetzt auch bei diesem zweiten, also bei dem zweiten Buch mit ihm wirklich gut geklappt, dass ich mir dachte, siehst du, man kann ja nicht so über die, eher waren es immer diese Youngsters, mit denen eben mehr Probleme ich hatte, auch, wenn die das so lektorieren, weil ich mir denke so, na. Und auch natürlich humorlose Menschen. Es gibt's manchmal. Wenn einfach jemand nicht deinen Humor teilt und ich habe das Gefühl.
Aber das geht dann nicht.
Das geht, ja. Aber,
also,
ja,
wenn Lektorinnen oder Lektoren nicht das mögen, was sie lektorieren sollen, damit habe ich größte Probleme gehabt. Also ich habe.
Was macht man dann? Jetzt, wenn wir da draußen jemanden haben, Zuhörerinnen, Zuhörer, die dieses Problem haben, würdest du dann sagen, besteht jetzt auf jemand anderen, ich mache das Problem zum Thema, was würdest du raten?
Also ich glaube, dass nur verlegt werden, ist ehrlich gesagt zu wenig. Vom Verlag muss es schon ein echtes Interesse an dem Buch geben. Und dann sollte man auch den Mut haben zu besprechen, wie die Zusammenarbeit ist. Mhm. Und Lektorinnen und Lektoren vorher kennenlernen, bevor das ist. Also nicht, okay, jetzt schickt man das hin und dann kriegst du es ohne zu wissen, von wem oder wie, mit irgendwelchen Korrekturen zurück. Also gerade bei Romanen oder größeren Sachen halte ich das für gefährlich. Bei mir war es so, selbst als ich schon sehr, sehr erfolgreich war, kamen junge Lektorinnen und auch Lektoren, muss ich sagen, also vollkommen egal, welches Geschlechts, und haben lektoriert, so wie sie glauben, dass man schreiben sollte. Aber nicht, wie ich schreibe. Und das hat zu wirklichen Problemen dann geführt. Okay. Ich habe Manuskripte zurückgekriegt, die waren eine Korrekturwüste. Nur ich war das nicht mehr dann. Und das, ja, war dann immer schwierig, sich da anzunähern zum Teil. Aber da gibt es manche, die ja sehr hartnäckig sein können. Ich finde das nicht ideal und darum bin ich jetzt zum Beispiel so, dass ich sage, ich bin glücklich in dem Verlag, wo ich bin, weil ich dort hervorragende Ansprechpartner habe, die sehr kritisch sind, aber die begeistert sind an dem, was da entsteht. Und das halte ich für das Wichtigste.
Ich nehme an, dass diese Lektorinnen und Lektoren, die dir was überziehen wollten, dass da überhaupt nicht passt, wahrscheinlich jetzt auch gar keine Lektorinnen und Lektoren mehr sind, weil das ist absolut nicht das, was dieser Beruf machen sollte. Die waren einfach im falschen Beruf. Ja. Denn die richtig guten Lektorinnen und Lektoren, das sind diejenigen, die sich auf das Buch einlassen und nicht von außen was rantragen, was sie glauben, was da reingehört, sondern in der Lage sind, das rauszuholen, was drinsteckt. Und es noch besser zu machen. Und dich dazu bringen, jeden Satz so lang zu hinterfragen, bis du am Ende sagst, und jetzt steht jeder Satz da, wo er sein soll, und nicht, dass sie sagen, jetzt steht jeder Satz da, wo er sein soll. Das ist das Wichtige. Also zum Beispiel meine Lektorin und ich, wir haben schon immer wieder Probleme mit dem Humor, was einfach an dem Umstand liegt, dass sie eher norddeutsch sozialisiert ist und ich halt Österreicherin bin. Ja, da wird man in diesem Leben nicht mehr zusammenkommen, und das weiß ich aber, und dann sagt sie immer so gewisse die Pointen, die ich schreiend komisch finde, findet sie halt irgendwie politisch unkorrekt oder in irgendeiner Art und Weise zu too much, ja, wie halt die Deutschen oft den österreichischen Humor ein bisschen zu arg finden. Ja, und das höre ich mir dann an, dann denke ich da ganz lieb drüber nach und dann mache ich es meistens trotzdem.
Super.
Und das zeichnet gute Lektoren aus, genau, dass sie dann sagen, okay, wenn es dir wichtig ist, mach, was du willst, ich wollte es angemerkt haben, du hast drüber nachgedacht, du musst damit leben. Und deswegen finde ich es ja auch wichtig, dass nicht vorne drinnen steht, wer das lektoriert hat. Weil es ist nicht deren Verantwortung, was am Ende rauskommt, sondern die vom Autor und der Autorin. Aber die Lektoren haben die wichtigste und größte Bedeutung, sicherzustellen, dass die Autoren auch glücklich sind mit dem, was da drinnen steht. Weil oft, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das Schreiben ist ja auch manchmal ein Rausch. Manchmal ist man so drinnen,
ja,
dass man da gar nicht mehr sieht, okay, was mache ich da jetzt eigentlich? Und dann braucht es dann diese Korrekturinstanzen, die sagen, jetzt kühl mal ab und schau mal her und vielleicht magst du über das Ende noch einmal nachdenken, vielleicht magst du über diese Pointe noch mal nachdenken, vielleicht magst du das noch erklären, dass es jemand versteht, der nicht aus deiner Bubble kommt. Mhm. Und dazu sind sie da. Und das ist alles etwas, das hat der Selbstverlag nicht. Das ist einfach eine Korrekturinstanz, die wegfällt. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wer das gesagt hat, dass es ja kein echtes Verlegen ist. Das stimmt auch. Diese Selbstverlage, die jetzt momentan am Markt sind, sind eigentlich alle nur dazu da, dass die Leute, die dahinter stehen, Kohle machen. Und du selber, ich habe noch nie einen Autor oder eine Autorin erlebt, die mit diesem Modell wirklich vom Schreiben leben konnten, sondern nur solche, die da ganz viel Geld reingebuttert haben. Und das wird beworben mit so Sachen wie Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, dein Buch wird irgendwo hingestellt und es wird ein Leseslot neben am Klo im hintersten Messezimmer gebucht, wo niemand hingeht. Das hat mit professionellem Marketing nichts zu tun. Und man muss immer überlegen, jedes Jahr erscheinen im deutschsprachigen Roman, wisst ihr es, wie viele neue Bücher? Mhm. Also im deutschsprachigen Markt erscheinen um die 80.000 neue Bücher. Wahnsinn. Wer soll denn das lesen? Mhm. Und wenn du nicht einen Verlag hast, der wirklich sagt, hey, schaut euch das an, das ist toll. Oder in meinem Fall, ich meine, ich war 22, als ich mein Buch fertig hatte, altgriechische Studentin aus Wien. Niemand kannte mich. Niemand kannte mich. Und mein Verlag hat dann ein Vorab-Exemplar gedruckt und die haben das dann allen Buchhändlern Monate vorher auf den Tisch gelegt, geschenkt, gesagt, schauen Sie mal rein, wir wissen, die ist jung, die ist altgriechische Studentin, aber vergessen Sie das, lesen Sie es bitte trotzdem. Und das hat funktioniert. Ja. Und immer noch heute, das Wichtigste sind die Buchhändlerinnen und Buchhändler. Ja. Für die meisten Autoren. Also ich meine, Social Media, Bücher auf Social Media ist ein anderes Thema, glaube ich.
Wenn dann, ja, aber trotzdem gibt es natürlich viele Leute, wenn das dann in der Buchhandlung einfach nicht lagernd ist und so weiter, dann, also viele wollen das auch dort kaufen. Bin ja selbst eine begeisterte Buchhandlungsmaus, würde ich das jetzt nennen. Das ist schon sehr wichtig. Natürlich auch Lesungen, Autogramm, Signierstunden oder was auch immer. Ich finde das schon das um und auf. Deswegen schaue ich immer, dass ich da viel unterwegs bin und mich ein bisschen connecte.
Das ist auch gut. Also ich habe das früher gemacht und habe das jetzt eben für die Bücher für Erwachsene wieder sehr, sehr stark gemacht. Und also erstens freut es mich natürlich über all die Leute, die da kommen. Und aber gleichzeitig muss ich sagen, ich finde auch, man merkt, dass man, also sehr, sehr viel aus Lesungen, wie Leute darauf reagieren, was es ist. Und ich stelle mir ja wirklich beim Schreiben immer vor, dass ich es jemandem erzähle, also dass ich es einem Publikum erzähle. Und nur wenn ich das Gefühl habe, die hören jetzt zu, lasse ich es so.
Das ist auch spannend. Ich habe bei meinem ersten Kabarettprogramm immer Geschichte vorgelesen aus meinem zweiten Buch, bevor es veröffentlicht wurde. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, weil die fand ich dann echt gut. Und da konnte ich ja mit der Lektorin damals gut argumentieren. Aber das ist die Stelle, wo die meisten Leute lachen. Ach, ja. Und eigentlich dachte ich mir dann, zum Beispiel der Autor David Sedaris macht das immer so, der hat so Lesetouren und bevor er das Buch veröffentlicht, liest er halt alle Geschichten mindestens einmal vor Publikum. Und ich finde das schon, wenn man die Möglichkeit hat. Ich wünschte, ich hätte das mehr gemacht, weil das ist schon ein gutes Barometer dafür.
Ich habe früher immer Kindern von meinen Ideen erzählt. So nebenbei. Also sie haben nie gewusst, dass das meine Ideen sind. Ja. So nebenbei irgendwas erwähnt und geschaut und dann habe ich immer geschaut, wie sie darauf reagieren. Und das war für mich sehr, sehr aufschlussreich. Und da ist etliches nicht erschienen so.
Ja.
Und etliches anderes ist dann so geworden. Und auch bei Kinderbüchern ist es nach wie vor, bei Kindern aus meiner Umgebung, von meinen Freundinnen, Freunden, meinen Neffen oder Nichten und so weiter, wenn ich mir was Neues überlege, schaue ich die immer so an und denke mir, würden die das lesen wollen? Ist das wirklich etwas, was sie berühren würde? Und nur wenn ich da das Gefühl habe, ja, nur dann mache ich es.
Schön.
Ja.
Schön.
Ja. Aber das Erzählen ist für mich das Wichtigste. Also diese Vorstellung des Publikums. Denn stell dir vor, du stehst, sitzt vor Leuten, liest etwas vor und sie wollen dir nicht zuhören. Und das, ja, mein Ziel ist, dass sie gebannt zuhören. Mhm. Und ja. Das ist etwas, was mir sehr hilft. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine sehr große Bandbreite.
Auf jeden Fall. Und die Leute haben sich hoffentlich vieles notiert oder viele Fragen wurden beantwortet. Aber sicher, es haben sehr neue Fragen aufgetan.
Ja. Was ist dein neuestes Buch?
Gerade in Arbeit. Und ich bin total aberglaubisch. Ich weiß nicht, also ich bin nicht so
was
mutig.
Was ist davor erschienen?
Tier 2. Ich bin nicht so mutig. Ich rede erst drüber, wenn es wirklich fertig ist und geschrieben ist, weil ich habe immer Angst, dass es sonst nichts wird. Und das ist auch oft genug passiert. Mir sind oft genug jetzt Manuskripte, gerade in den letzten 3 Jahren. Ich habe so viele angefangen, die nichts geworden sind. Vielleicht kommen sie irgendwann wieder oder werden recycelt. Aber ich bin ein bisschen abergläubisch. Ich muss es immer fertig haben und dann kann ich erst darüber reden. Aber es basiert dieses Mal das erste Mal auf einer wahren Geschichte. Also nein, eigentlich das zweite Mal. Also es ist eine wahre Geschichte, die ein großes Verbrechen und das uns sehr viel über unsere Zeit erzählt, wird es werden. Wenn es was wird, ich hoffe es.
Wir hoffen es auch.
Wir hoffen es alle.
Wir hoffen es auch. Bist du auf Social Media?
Natürlich, ich bin auf Instagram, auf Facebook, war jetzt ein bisschen ruhiger und habe jetzt vor 2 Tagen wieder meine Profile reaktiviert. Ja, bin auf Instagram, Evia Kaiser, glaube ich. Und würde mich natürlich freuen. Und es gibt auch bei meinen Social-Media-Profilen immer wieder Tipps für Schreiben, Sammlungen von Websites, wo zum Beispiel solche Preise auch zusammengefasst sind. Da gibt's ein paar. Und ich werde vielleicht einfach, wenn die Folge online geht, auch was posten.
Bitte, ja.
Dann können alle, die jetzt sich denken, hey, ich will auch an so einem Wettbewerb wie Thomas Brezina und Vera Kaiser teilnehmen, dann schaut's doch mal, dann werde ich was posten. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Und jetzt das Allerwichtigste, und da stimmt sie mir sicherlich zu, wenn man schreiben will, dann darf man keine Angst vorm Scheitern haben.
Das stimmt.
Das stimmt. Und wenn man schreiben will, setzt man sich hin und schreibt.
Ja. Das ist Don't cry, work. Ja. Genau. Und auf eine gute Seite schreibt man am Anfang 100 ungefähr.
Ja, ich habe mein erstes weggeworfen, mein erstes Buch.
Ja, also das ist ganz wichtig. Ja. Wir leben in einer Zeit, wo immer alle glauben, es muss sofort funktionieren. Nein. Und das tut es nicht. Also Schreiben hat viel mit Frustrationstoleranz zu tun. Wenn man eine gute Seite schreiben will, sollte man 100 schlechte Seiten und vor allem 1000 Seiten lesen.
Ja.
Ja, na, auf jeden Fall. Super Folge.
Vielen, vielen Dank. Eine super Folge.
Danke euch.
Also viel Tolles, Neues auch erfahren. Danke, danke, dass du gekommen bist. Es war uns eine große Ehre und eine große Freude, dass du da warst.
Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich danke euch.